Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Das folgende Stück wird Ihnen jetzt vermutlich entweder Hunger auf Pizza machen oder Sie in eine Opernszene hineinsetzen. Was haben wir da gehört?
La Donna e Mobile, die Arie des Herzogs aus dem dritten Akt von Verdis Rigoletto.
Und damit sind wir mitten in Taktlos to go unserer kleinen Serie über die berühmtesten Melodien der Klassikwelt und was sie zu bedeuten haben. Ja, was hat La Donna e Mobile zu bedeuten?
Ja, das ist wieder einmal eine Anklage eines wirklichen Weiberhelden gegen die Frauen, dass er sagt, die Frauen sind alle flatterhaft. In Wahrheit ist er flatterhaft, aber er singt halt über die Frauen.
Okay, das heißt, mit Tiefkühlpizza hat es einmal nichts zu tun, auch wenn es in der Werbung auf und ab verwendet worden ist und dadurch schon eine gewisse Assoziation hervorruft.
Ja, man kriegt Hunger. Wenn man viel fernschaut, kriegt man Hunger, wenn man das hört.
Auch wenn diese Tiefkühlpizza eigentlich gar nicht so verlockend ausschaut. Aber es ist schon dieses Stück, das schreit irgendwie nach Italien-Klischee, oder?
Ja.
Und bevor wir jetzt zur tatsächlichen Bedeutung kommen, warum ist das so ein Ohrwurm und hörst du das auch raus, diesen Soundtrack einer kleinen Pizzeria mit rot karierten Tischtüchern und kleinen Rotweingläsern oder hat die Werbung es einfach geschafft, uns das einzupflanzen?
Ja, nein, das ist jetzt vielschneidig. Der Punkt ist natürlich der, dass das der Inbegriff der italienischen Opernkanzone, des italienischen Opernliedes ist. Ist nun mal so. Kennt jeder. Viele. Verdi war natürlich einer der großen Melodiker der Musikgeschichte und hat natürlich überschwemmt den Markt mit ganz leicht nachsingbaren, sehr ins Ohr gehenden, wie du sagst, Ohrwürmern, Melodien, Gesangsmelodien. Ich glaube, kaum einer konnte so geschmeidig für die Gesangsstimme schreiben wie er. Und kaum einer hat so schöne Melodien gefunden, dass die Leute immer da capo gerufen haben, weil sie auch schon, weil die Musik so schön war, dass sie es noch einmal hören wollten. Und noch dazu, wenn es schön gesungen war.
Besser als Puccini?
Besser kann man nicht sagen. Nein, nein, nein. Das sind zwei vollkommen verschiedene Stile. Ich würde mal sagen, fürs beginnende 20. Jahrhundert war Puccini der größte Melodiker, den es gegeben hat. Und im Mitte des 19. Jahrhunderts war Verdi der größte Melodiker. Nicht? Das sagt man jetzt, obwohl natürlich gibt es fantastische Melodien bei Richard Wagner. Nur außer uns beiden dechiffriert das nicht so leicht einer als Melodie. Nicht? Während das leuchtet jedem ein, wenn man das hört, La Donna e Mobile, das ist eine wirkliche Melodie. Kann man jetzt stundenlang darüber diskutieren, was ist das. Aber das ist eine populäre Melodie, obwohl sie kein Volkslied ist, sondern nur so wie ein Volkslied erfunden wurde. Das ist die Genialität von Verdi gewesen, der in einem Stück wie Rigoletto, aus dem das stammt, die unterschiedlichsten Spielarten von was ist eine Melodie uns vor Augen und vor Ohren führt. Zum Beispiel singt derselbe Herzog die folgende Phrase.
Nostro memore,
Das ist natürlich ein ganz anderer Anspruch an, was ist eine Melodie? Das war jetzt ein großer Bogen, der über viele Takte gespannt ist. In der Canzone, die er dann im dritten Akt singt, also La Donna Immobile, da haben wir vier Takte und vier Takte und vier Takte und vier Takte. Und die kann man einzeln nehmen und das ist für sich schon genommen, das ist schon die Melodie sozusagen.
Ja.
Also das ist eine vollkommen andere Art, die Singstimme melodisch zu führen.
Okay, du hast gesagt, der Herzog singt das. Dann erzählen wir doch mal, was eigentlich die Handlung ist und was da davor passiert ist.
Also der Titelheld Rigoletto ist der Hofnarr des Herzogs.
Mhm.
Dieser Hofnarr, das ist ein verwachsener, verkrüppelter, zum Teil sehr bösartiger, auch witziger Mensch, der eine Tochter hat, die er innigst liebt und die er vor allem verbirgt, weil sie ist ein bildschönes Mädchen. Und der Herzog verführt dieses Mädchen. Und er kommt dann drauf und will den Herzog töten lassen von einem gedungenen Mörder.
Mhm.
Und das begibt sich aber so durch das Verwirrspiel, wie es halt einmal ist in einer Komödie oder einer Tragödie in diesem Fall, dass er nicht den Herzog ersticht, sondern die Gilda, also die Tochter, die verführte Tochter. Und die Leiche wird in einem Sack übergeben. Und in dem Moment triumphiert der Rigoletto und sagt, jetzt habe ich den Schänder meiner Tochter. Und dann kommt er drauf, das ist die eigene Tochter, deren Tötung er bezahlt hat. Und das ist natürlich eine ganz, ganz böse Geschichte. Und jetzt kommt die dramaturgische Genialität des Herrn Verdi. Wir haben dieses einfache Lied, dass dieser Herzog singt im dritten Akt, wo er vollkommen sich frei glaubt, er ist in einer Spelunke, beziert dort die Serviererin sozusagen und übernachtet dort. Vor dem Einschlafen singt er noch einmal seine Canzone, erinnert sich dran. Manche Töne singt er nicht, die spielt die Klarinette und wir merken, wie der einschlaft. Mit dieser seiner Liedmelodie schläft der Herzog ein. Und jetzt wartet der Rigoletto unter dem Fenster schon, dass er ermordet wird.
Okay, aber das heißt, wenn er einschläft zu diesen Klängen und auch zu diesen Worten, dann müssen die sehr tief aus ihm herauskommen. Und das ist offenbar seine tiefste Meinung. La Donna Immobile heißt jetzt nicht die Frau ist mobil, sondern oder im übertragenen Sinne. Die Frau ist launisch, wird das, glaube ich, übersetzt.
Kann man sagen, ja, ja, ja. Sehr beweglich, sagen wir mal.
Ja, und in dem Text heißt es dann unter anderem, sie ändert leicht ihre Meinung. Sie hat immer ein hübsches Gesicht, aber es ist trügerisch. Unglücklich wird der, der sich auf sie verlässt, der ihr leichtgläubig sein Herz anvertraut. Und doch ist der nicht glücklich, der nicht von ihrer Brust die Liebe kostet. Also wenn man das so zusammenfasst, man könne den Frauen nicht trauen, weil sie ihre Meinung ändern können.
Mhm.
Aber man sollte sich trotzdem auf sie einlassen, weil sie machen zwar unglücklich, aber zwischendurch auch glücklich.
Ja, genau.
Oder so.
Und in Wahrheit kann man es natürlich umdrehen und kann sagen, in Wirklichkeit singt er von sich selber aus der weiblichen Perspektive.
Ah.
Ja, der ist zwar ein Filou, aber er ist halt so fesch.
Okay, aber hat er dann so ein schlechtes Frauenbild? Hat der schlechte Erfahrungen gemacht mit einer Frau, die ihre Meinung geändert hat und damit konnte er nicht so gut umgehen?
Der Herzog kann jede Frau besitzen, die er gerne möchte. Wir sind ja da in mittelalterlichen Gefilden und das ist ein Frauenbild, das einer zeichnen kann, dem das alles völlig wurscht sein kann. Mhm. Weil wenn er eine will, dann nimmt er sie sich. Und das wird ja auch gezeigt. Das ist ja auch das Charakteristikum dieses Mannes, der absolut skrupellos ist.
Das heißt, er ist einfach ein klassischer Bösewicht in dieser Oper?
Das kann man gar nicht sagen. Er ist so wahnsinnig sympathisch auf der Arbeitsseite. Er ist charmant. Er ist ein brillanter Kopf und er hat die Macht.
Ja. Okay, also komplexe Geschichte.
Eine sehr komplexe Geschichte, natürlich. Ja.
Aber vom Text her ist das jetzt kein typischer Candlelight-Dinner-Song.
Ganz und gar nicht, aber das haben ja die schönen Melodien an sich, dass man sie wunderbar neu textieren kann. Das gibt es ja sogar bei uns beim Donauwalzer, ja, der ein Katzenjammerlied nach der verlorenen Schlacht von Königgrätz gewesen ist. Und heute ist die schöne blaue Donau und alle sind glücklich und es ist die heimliche Nationalhymne.
Ja.
Also man kann das, eine schöne Melodie hat kein Marschall oder das Kaiserlied. Das österreichische Kaiser ist jetzt die Hymne der Deutschen Republik. Also Melodien sind so flatterhaft wie die Frauen in La Donna e Mole.
Man kann alles mit ihnen machen. Man hat auch sehr viel mit ihnen tatsächlich schon gemacht. Also lustigerweise ist ja diese Pizza-Werbung nicht die einzige. Ich habe da so kurz geschaut, was es dann noch alles gab und bin sehr schnell fündig geworden. Also Chips, Schokokekse, Tomatensauce wurden alle schon mit La Donna e Mobile beworben. Und dann gibt es auch eine Werbung für ein Deo-Spray auf Spanisch und mit eben dieser Nummer. Und da singen in diesem Werbespot lauter Männer, die traurig dreinschauen, diesen Text, während die Frauen rundherum sie quasi launisches Verhalten an den Tag legen. Also die tun abwechselnd sie beschreien, beknien, beknutschen, sie bewerfen, schluchzen, alles Mögliche. Und am Ende heißt es wunderbar unvorhersehbar, wie die Düfte von, und dann eben diese Marke. Das wäre dann ein Beispiel, wo ein Werbespot auf die tatsächliche Bedeutung dieses Textes eingegangen ist.
Ja, eigentlich schon.
Ja. Aber wie ist es bei dir, wenn du in der Oper sitzt und Rigoletto hörst, siehst und hörst, kannst du dieses ganze Eigenleben, das die Melodie angenommen hat, ausblenden? Oder bist du dann doch teilweise auch in dieser Italien-Restaurant-Welt?
Naja, also ich kann es insofern ausblenden, als ich erstens nicht sehr viel fernschaue. Also ich bin da nicht so wahnsinnig geprägt davon. Andererseits ist das für mich, Herr Brigoletto, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Male live erlebt mit den unglaublichsten Sängern. Und es ist so verwachsen mit diesem Stück. Das ist so selbstverständlich da drin und ich weiß, was es bedeutet. Und ich gebe gerne und unumwunden zu, natürlich wartet man drauf, dass der Tenor das nicht nur raffiniert singt, sondern am Schluss auch ein brillantes, hohes H liefert. Das ist ein Halbton tiefer als C-Dur, aber immerhin ein H ist auch ein sehr hoher Ton. Dazu ist jetzt noch zu sagen, dass dieses H, wie viele Spitzentöne in den Verdi-Opern, nicht in der Partitur steht.
Aha, okay.
Und da gab es jetzt immer heftige Auseinandersetzungen, wenn strenge Dirigenten, zum Beispiel Riccardo Muti, von den Tenören verlangt haben, das so zu singen, wie es in den Noten steht. Das heißt, die durften dieses hohe H nicht singen.
Was passiert stattdessen, statt diesem Ton?
Er singt den Ton eine Oktave tiefer.
Okay.
Roberto Alagna, der ein brillantes hohes H hätte, wenn er denn dürfte, unter Riccardo Mutis Leitung, darf also den Spitzenton am Schluss nicht singen, sondern muss die Phrase so zu Ende singen, wie sie bei Verdi drinsteht.
Also ihm bleibt die Leistungsschau verwehrt.
Die Leistungsschau bleibt verwehrt. Ich meine, da kann man jetzt stundenlang darüber diskutieren, wie das bei Verdi wirklich war. Ich glaube sehr wohl, dass wenn ein guter Tenor war, hat er das H natürlich gesungen. Aber
wie klingt es besser? Was macht die Arie besser?
Ich finde, ich meine, so viel, weil du sagst Leistungsschau, so viel Leistungsschau muss eine italienische Oper sein dürfen, dass nach so einer populären Arie ein Tenor seine Höhe präsentiert, wenn er sie denn hat. Finde ich. Aber natürlich kann man darüber ästhetisch ganz unterschiedliche Ansichten haben. Ich weiß mich da, glaube ich, eins mit, sagen wir, 98% aller Opernaficionados.
Die sagen, das darf ruhig sein. Ja, und was ich von dir jetzt noch mitnehme aus dieser Folge ist, dass Opernkonsum hilft gegen nervige Werbebilder im Kopf.
Das sicher. Lass mich noch eins dazu sagen. Wir haben jetzt gehört, wie der Herzog zu seiner Lieblingsmelodie einschläft. Die Melodie kommt noch einmal. Und zwar an einem kardinalen Punkt der Handlung, nämlich dann, wenn der Rigoletto triumphierend diesen Leichensack entgegennimmt. Plötzlich ist der Tenor wieder aufgewacht und geht hinten durch die Berge ab.
Und trällert das so nebenbei?
Trällert sein Liedchen. Jetzt kommt es noch einmal, wir müssen es jetzt nicht reinspielen, wir haben es jetzt oft genug gehört. Und dadurch kommt der Rigoletto drauf, dass er betrogen worden ist.
Dass er noch lebt, der
also
Herzog.
Es wird aus der simplen Kanzone, fast ein Leitmotiv, das sich durch diesen letzten Akt durchzieht und ein Schicksalsmotiv wird. Aus dem Lobpreis der flatterhaften Frau, wenn man es jetzt zynisch sagen darf, wird das plötzlich das Signal, dass der begreift, dass das eine Tragödie ist in Wirklichkeit. Er hat sich nicht gerecht, sondern das Schicksal hat sich bei ihm gerecht. Aber wir rächen uns jetzt an der Dramaturgie von Giuseppe Verdi, springen einfach zurück, auf der CD geht das ja ganz leicht, und lassen Luciano Pavarotti beide Strophen der Arie mit dem hohen H singen, wie es nicht in der Partitur steht, aber wie es so wahnsinnig schön klingt.
Ungefiltert und in voller Länge.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.